Du bist ein Gott, der mich sieht. Für mich persönlich eine schöne, eine mutmachende Zusage. Der Ewige, der Allmächtige Gott sieht mich und dich. Und er sieht den Stuhl, auf dem du sitzt, jetzt gerade. Und er braucht kein Fernglas. Er sieht dich. Ich brauche eine Brille. Er braucht sie nicht mal. Gesehen werden. Das gibt Wert und Würde. Von Gott gesehen werden. Gesehen, beachtet, wahrgenommen. Das sind elementare Grundbedürfnisse von uns Menschen. Und das beginnt beim Baby. Und das weiß sich bemerkbar zu machen. Und ich behaupte, du weißt das auch. Wie ich mich bemerkbar machen kann. Wir posten entsprechende geschönte Bilder und wir erhoffen uns entsprechend viele Likes. Nur die Wirklichkeit sieht ja so aus, dass es Konkurrenzwettstreit gibt. Und wenn ich der Durchschnitt bin, dann muss ich mich schon ganz schön anstrengen, weil nur die Schönen und die Reichen und die Besten und die Verrücktesten diese Likes bekommen. Wenn du manchmal das Gefühl hast, dass du in der Masse untergehst, wenn du den Eindruck hast, ich werde übersehen, wenn du manchmal denkst, an mir hat keiner Interesse, dann erinnere dich an diese Aussage. Im Hebräischen steht da El Roy. El steht für Gott. Elohim habt ihr vielleicht schon gehört. El heißt Gott. Und Roy heißt sehen. Erinnere dich an den Gott, der dich sieht wie ein Kind, wie sein Kind. Und dich annimmt, mit göttlichen Augen gesehen werden. Von Gott angesehen werden, gibt mir und dir Ansehen. Ich lese euch das gesamte Kapitel, in dem dieser Vers steht. 1. Mose Kapitel 16. Doch Sarah, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sarah hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarah zu Abraham, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Sarah gab ihm ihren Mann, ihre ägyptische Sklavin als Hagar, ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarah. Da machte Sarah Abraham einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abraham entgegnete ihr, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarah hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarah, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarah, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel, er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El Roi. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen Beer Lachai Roi. Sie liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar aber gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war Abraham 86 Jahre alt. Was für eine Geschichte, oder? Voller Emotionen, Demütigung, menschliche Schwäche. Eine Familiengeschichte wie eine Soap und Fortsetzung garantiert. Von geliebt bis gehasst, von wertgeschätzt und angenommen bis verachtet abgelehnt. Übrig. Und mittendrin Gott, der Unsichtbare, aber der Gegenwärtige, der hört und der sieht. Der größere Rahmen dieser Geschichte, es beginnt 1. Mose 11. Und da wird in einem Nebensatz erwähnt, dass Abraham und Sarah verheiratet sind. Und das Kennzeichen ihrer Ehe, kinderlos. Und dann kommen verschiedene Abschnitte, ja, von Kapitel 11 bis eben heute Kapitel 16. Da wird mehrmals diesem Abraham gesagt, und ich will dich segnen von Gott und du sollst ein Segen sein. Und durch dich sollen die Völker gesegnet werden und du wirst Nachkommen haben. Und die Realität sieht so aus, dass Abraham und Sarah warten und warten und warten. Und hier könnt ihr noch lesen, wie alt er war, als Ismael geboren wurde. Hey, der war Ü 80, als er immer noch auf Kinder wartete. Und von daher kein Wunder, dass man da die Geduld verliert. Es kommt Bewegung in die Geschichte vom Warten, als Sarah aktiv wird. Sie vermittelt ihrem Ehemann ihre eigene Magd und sie hofft, durch sie zu Kindern zu kommen. Das war zu jener Zeit rechtlich vollkommen legitim, normal, weit verbreitet. Leihmutterschaft gibt es nicht erst heute, sondern gab es schon vor 4000 Jahren auf diese Art und Weise. Und zunächst scheint ja der Plan aufzugehen. Hagar wird schwanger, aber der Traum von Sarah entwickelt sich immer mehr zum Albtraum. Die Sklavin meint, sie hätte jetzt etwas ihrer Herrin gegenüber als Vorteil. Echtes, reales Leben. Und nicht selten werden aus Opfern später Täter. Wenn Wunden nicht heil werden, dann besteht die Gefahr, dass wir bewusst oder unbewusst zurückverletzen, andere wehtun. Und diese Spirale der Eskalation, die gewinnt an Fahrt und Neid, Eifersucht, Machtgehabe, Missgunst, das bestimmt das Verhältnis dieser beiden Frauen. Und die sogenannte Herrin sichert sich ab bei Abraham. Und er gibt ihr den Freibrief. Und sie beginnt, Hagar dementsprechend zu behandeln. Hagar soll die Sklavin, die Leibeigene, bleiben. Sie dient als Mittel zum Zweck. Hagar wurde gebraucht, missbraucht. Interessieren tut nur ihr Körper, ihre Fruchtbarkeit und wie entwürdigend, wenn Menschen so behandelt werden. Könnt ihr euch noch an September letzten Jahres erinnern? Wir hatten Konzert und eine Botschaft. International Justice Mission. Moderner Sklavenhandel. Diese Geschichte von Sarah und Hagar, die gibt es heute auch noch. Und nachvollziehbar, dass Hagar diese Spannung nicht aushält und davonläuft. Flucht. Fluchtgedanken sind der Ausdruck einer Seele, die schreit, das halte ich nicht mehr aus. Niemand sieht mich, niemand versteht mich, niemand fragt nach mir, niemand will mich. Flucht. Und Hagar flüchtet in die Wüste. Wüste ist Einöde. Wüste ist der Bereich, wo Menschen eigentlich nicht leben. Wüste im Sprachgebrauch der Bibel, ein Ort der Einsamkeit und des Todes. Und bitte macht mal ein Bibelstudium über diesen Begriff Wüste. Denn dann werdet ihr entdecken, dass es nicht nur Einsamkeit und Tod in der Wüste gibt, wenn die Bibel davon berichtet, sondern in der Wüste gibt es Gottes Begegnung. Ich sage nur Mose und Jesus. Und überprüft das mal. In der Wüste Gottes Begegnung. Wüste dient als Bild für die Suchaktion Gottes nach uns Menschen. An Hagars Tiefpunkt, als sie sich von allen verlassen und verraten fühlt, wo sie körperlich und seelisch am Ende ist, erschöpft, leer, ausgebrannt, dort in der Wüste wird sie von Gott gefunden. Dort in der Wüste Gottes Begegnung. Und ich habe euch nochmals diese zwei Verse. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste, neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarah, wo kommst du her und wo gehst du hin? Das größte Wunder in vielen biblischen Gottesbegegnungen ist nicht die Suche des Menschen nach Gott. Das größte Wunder ist die Suche Gottes nach uns, nach mir, nach dir. Gott sucht. Und Gott findet. Ob Hagar ahnt, dass sie gesucht wird? Ob Sarah irgendwelche Knechte auf die Suche, auf die Jagd nach der entlaufenen Sklavin geschickt hat? Auf jeden Fall, sie wird zuerst vom Engel des Herrn gefunden. Und wenn im Alten Testament diese Bezeichnung aufkommt oder vorkommt, Engel des Herrn, dann geht es um Gott selbst. Gott spricht sie an, und zwar sehr persönlich, mit ihrem Namen, Hagar. Gott weiß, wie sie heißt, und damit weiß er auch, wer sie ist. Er kennt sie, sie ist ihm bekannt. Und außerdem benennt Gott sofort auch das Problem dieser Frau. Hagar, Sklavin von Sarah. Mich berührt, wie Gott durch diese Anrede Hagar ganzheitlich anspricht. Es ist, wie wenn Gott sagen würde, auch wenn du flüchtest, ich bin da. Auch wenn du dich alleine fühlst und gerade keinen anderen Menschen siehst, ich bin da. Und wenn du meinst, niemand versteht dich, ich bin da. Und jetzt muss bei dir ein Licht aufleuchten, weil es gibt einen anderen Gottesnamen. Und der heißt Jahwe. Und er ist für Juden so heilig, dass sie ihn nicht aussprechen. Und für die Theologen ist das so kompliziert, dass sie keine Übersetzung hinbekommen. Aber der Versuch, diesen Namen zu übersetzen, heißt, ich bin da. Ich bin, der ich bin. Hagar wird durch diesen Engel auf sehr feine, seelsorgerliche Weise zwei der grundlegendsten, elementarsten Fragen gestellt. Nämlich, woher kommst du, wohin gehst du? Es geht also um die Frage der Vergangenheit und es geht um die Frage der Zukunft. Und eigentlich um die Frage der Identität. Wer bist du? Wenn Gott uns Fragen stellt, dann nicht, weil er nicht die Antwort wüsste, weil er Auskunft braucht. Nein. Wenn Gott uns Fragen stellt, dann brauchen wir die Antworten und die Auskunft. Woher kommst du? Drei einfache Worte. Die reden direkt in eine schmerzhafte Lebensbiografie hinein. Sich seiner Herkunft stellen, seiner Vergangenheit. So beginnt Veränderung. So lässt sich Zukunft gestalten. Wenn deine Vergangenheit nicht bereinigt ist, dann kannst du auch keine Zukunft gestalten. Ich möchte persönlich werden. Hast du heute, Neujahr 2023, Antwort auf diese einfachen Fragen? Mich beeindruckt, wie ehrlich Hagar an der Stelle ist. Ich bin auf der Flucht vor Sarah, meiner Herrin. Sie steht zu dem, was sie getan hat, was sie tut. Ihre Antwort ist nüchtern, knapp, einfach, keine Anschuldigung, keine Ausrede. In Gottes Gegenwart erübrigt sich das alles. Aber sie steht zu ihrer Vergangenheit. Und ich finde auch erstaunlich, wie viel Vertrauen Hagar gegenüber dem Engel des Herrn hat. Sie hat den Mut, das alles auszusprechen. Gott besitzt eine Tugend, die uns in, die mir in Krisensituationen oft fehlt, nämlich Geduld und Gelassenheit. Und dann kommt die zweite Frage. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Wohin gehst du? Und Hagar kann nicht antworten, weil der Engel des Herrn nahtlos die Antwort liefert. Er sagt nämlich, kehr zu deiner Herrin zurück. Hey, was für eine Anweisung. Ist das zumutbar? Menschlich gesprochen, deshalb rennt sie doch weg. Gott, wenn du siehst, wie kannst du sowas zumuten? Und doch genau so steht es da. Und ich glaube auch, dass es genau so war. Und ich glaube, nein, ich weiß, dass in jedem Wort von Zumutung ein kleines Wort mit drei Buchstaben drinsteht, nämlich Mut. In jeder Zumutung, die Gott uns Menschen zumutet, steckt immer auch Mut. Und er fordert nicht nur, was sie tun soll. Er gibt ihr nicht nur eine Anweisung, die menschlich gesprochen boah ist, sondern er gibt ihr auch eine Zusage, eine Verheißung. Du bist schwanger. Und aus dir werden mal so viele Nachkommen werden, dass du sie nicht zählen kannst. Anweisung und Versprechen. Gott gibt dieser Sklavin Wertschätzung. Gott gibt Würde. Gott gibt Zukunft. Und Perspektive. Und zwar im alten Umfeld. Die Sarah hat sich nicht verändert. Und die Hagar blieb auch Hagar. Aber sie wusste sich von Gott gesehen. Angesehen. Von Gott angesehen. Angesprochen, angehört. In allem, was Gott hier tut, kommt göttliche Wahrheit und Gnade zum Ausdruck. Wahrheit und Gnade. Gott stellt Hagar nicht bloß. Er macht ihr keine Vorwürfe. Weit mehr, er tröstet, ermutigt. Und er gibt ihr seine Antwort auf die Frage nach dem Wohin. Seine Antwort zurück. Aber mit einer Perspektive. Und auf die Art und Weise erkennt und bekennt Hagar, du bist ein Gott, der mich sieht. Und für sie ist Gottes Anblick keine Bedrohung, sondern wahrhaft befreiend, gnädiger, zurechthelfender Blick. Und sie kann aufstehen und sie kann zurückgehen. Und sie kann dort weiterleben, mit allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Der Anblick Gottes hat Hagar verändert. Der Anblick Gottes hat Hagar so viel Mut gegeben, dass sie zurückkehren kann und ihm vertraut, diesem Gott. Das war und das ist nicht einfach. Und Gott hat keinem versprochen, dass sein Weg ein einfacher Lebensweg sein wird. Aber er hat dir und mir versprochen, dass seine Gnade genügt. Durch die Menschheitsgeschichte hindurch, Millionen von Menschen haben diesen Blick Gottes schon erlebt. Von Gott angesehen. Ich wünsche dir das von Herzen, dass du dazugehörst. Und bitte nicht nur einmal, sondern immer wieder neu. Geh in dein Morgen mit dem Wissen, ich bin ein von Gott Angesehener. Gott macht keinen fertig. Gott drückt keinem den Daumen drauf, dass er untergeht. Gott nimmt an. Gott schenkt Wert und Würde. Und wenn du manches Mal vielleicht den Eindruck hast, dass Gottes strafender Blick dich erreicht, dann gib dich dieser Lüge nicht hin. Gott ist ein Gott, der sieht. Und ja, er sieht mein Versagen und er sieht auch meine Schuld und er sieht meine Fehlerhaftigkeit. Und das ist ihm nicht egal, aber er streckt mir immer die Hand aus zum Neuanfang, zur Umkehr. Und lass es dir zusprechen, du bist sein Geschöpf, ein einzigartiges Original. Von ihm geliebt. Durch den Heiligen Geist ist er bei dir. Ganz egal, wie immer deine Lebenssituation gerade aussieht. Ob wunderschön und rosig oder total verkorkst und grau in grau. Er ist da und sieht dich. Rede mit ihm und lass dich überraschen. Von Gott angesehen werden, gibt mir Ansehen. Wie geht das ganz praktisch, mich von Gott anschauen lassen? Wo in deinem Tagesablauf planst du da Zeit ein? Stell dir vor, Gott schaut dich mit seinem liebenden Auge an. Was sagt er dir? Und gib dem Lügner keinen Raum. Welche Zumutung. Erwarte dich, 2023, wo du heute schon weißt, such jemanden, mit dem du beten kannst. Und genau das möchten wir jetzt tun, möchte ich tun. Ewiger, dreieiniger, allmächtiger Gott. Ich kann immer wieder nur staunen, mit welcher Güte, mit welcher Freundlichkeit du uns Menschen begegnest, mir begegnest. Du kennst meine Vergangenheit, dir sind meine geheimsten, verborgensten Gedanken bekannt und dennoch nimmst du mich immer wieder neu an. Danke für deine Wertschätzung, deine Zuwendung, deine Liebe, die du uns in Jesus Christus schenkst. Lass auch uns als Gemeinde zuversichtlich, mutig für dich und mit dir ins neue Jahr gehen. Leite und bewahre uns auf deinem Wege. Und danke, dass deine Gnade für jeden von uns und damit für uns als Gemeinde 2023 genügt. Amen.